Moin, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Folge Frei Calcio hier bei Calcio Berlin. Mein Name ist Christoph Kröger und ihr solltet zuallererst mal diesen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Weil ich glaube, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, dann habt ihr das nicht zum ersten Mal getan. Und wenn ihr immer noch nicht abonniert habt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich nicht warum, ehrlicherweise. Also jetzt ist eure Chance. Und nächste Woche bekommt ihr dann wieder die Chance, Fragen zu stellen, die wir hier in diesem Format beantworten. Das habt ihr gemacht auf unserem YouTube-Community-Tab oder wenn ihr uns supportet, auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel. Da haben wir auch einige mit dabei und wir fangen auch direkt mit einer von Discord an. Da waren ein paar sehr gute dabei, weil hier wusste jemand, in dem Fall Impress, wie ich gerne in so eine Folge Frag Calcio rein starte, um ein bisschen warm zu laufen. So ein schnelles Quickfire. Schnell liegt immer im Auge des Betrachters, ja, wie schnell man das macht. Aber so richtig, um mal reinzukommen. Impress hat nämlich geschrieben, Servus Kröge, zum Warmwerden in der kalten Jahreszeit. Ist wirklich sehr kalt hier auch im Studio. Ein Quickfire. Und Feuer immer gut, wenn es zu kalt ist. Welche Sachen sind wahrscheinlicher, dass sie Realität werden? Ballon d'Or für Mbappé oder Bellingham? Beides jetzt nicht super unwahrscheinlich. Ich glaube, Bellingham hätte es dieses Jahr verdient, beziehungsweise dieses Jahr könnte es passieren, rein theoretisch, nach dieser Saison. Man munkelt ja, man hört Gerüchten zufolge, wird es Vinicius Junior. Wenn Bellingham es dieses Jahr nicht wird, halte ich es für grundsätzlich wahrscheinlicher, dass Mbappé einen holt, jetzt auch bei Real Madrid und eben als Stürmer grundsätzlich eher dafür prädestiniert. Deswegen sage ich hier Mbappé. HSV in der ersten Liga oder Pauli hält die Klasse? Das würde ja, also da bezieht man sich wahrscheinlich ja auf diese Saison. Bleibt St. Pauli in der ersten Liga? Das bezweifle ich. Aber ich bezweifle auch, dass der HSV aufsteigt. Was bezweifle ich weniger? Wir sprechen über den HSV noch später. Ich glaube schon, dass es aber wahrscheinlicher ist, dass der HSV dieses Jahr aufsteigt. Mehr Einsatzminuten am Ende der Saison für Stanisic oder für Palinha bei den Bayern? Palinha als teurer Transfer, Stanisic als Rückkehrer, allerdings verletzt. Ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, wie lange ist der noch verletzt? Ich habe was gelesen von frühestens Ende November. Jetzt mal angenommen, der kommt Anfang Dezember zurück und kann sich relativ schnell durchsetzen, sogar in der Viererkette hinten rechts, was ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen halte. Dann könnte ich mir sogar Stanisic vorstellen. Ich gehe auch mit Stanisic. Angenommen, der ist die komplette Rückrunde fit. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass er Stammspieler wird oder zumindest ja ein sehr regelmäßiger Rotationsspieler als Palinha stand jetzt. Weil Palinha ist immer noch ein Transfer, den Thomas Tuchel haben wollte, scheinbar. Und nicht unbedingt Vincent Kompany, der eher zu Pavlovic tendiert. Deswegen, ich gehe mit Stanisic. Aber knapp. Und was haben wir noch? Calcio Berlin gewinnt die Baller League oder es gibt neuen Calcio Berlin Merch. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass es Calcio Berlin Merch gibt. Calcio Berlin gewinnt die Baller League ist ja frühestens dann erst Anfang oder im Frühjahr des nächsten Jahres möglich. Und ich glaube, es ist schon wahrscheinlicher, dass es neuen Merch bis dahin gibt. Ich bin relativ fest davon überzeugt. Nicht, wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Wobei auch Calcio Berlin die Baller League gewinnen kann. Aber da ist die Konkurrenzsituation ein bisschen höher als beim Merch. So, nächste Frage. Die nächste Frage kommt wieder von Discord. Der Michele fragt, Tach, die Stimmen werden immer lauter rund um die Belastung der Spieler. Jetzt habe Mbappé angeblich gebeten, nur noch in wichtigen Spielen zu spielen. Sehen wir bald immer mehr Absagen oder Einschränkungen oder sind das jetzt noch Nachwirkungen von der EM und das nimmt irgendwann ab? Und siehst du Streiks bald passieren? Grüße aus dem Münsterland. Also kontroverses Thema scheinbar, aber ein ganz aktuelles Thema, ein wichtiges Thema, was jetzt dann auch ja von Rodri schon mal zur Sprache gebracht wurde, zum Thema gemacht wurde. Kurz danach hat er sich schwer verletzt und seitdem hält sich dieses Thema und ich glaube, dieses Thema wird auch nicht weniger. Also zu deiner konkreten Frage oder deinen aktuellen Bezug auf Mbappé bezogen, wer es nicht mitbekommen hat, Gerüchte oder es gibt Berichte, sagen wir es so, dass Mbappé gebeten haben soll, nur noch für wichtige Nationalmannschaftsspiele, Länderspiele berufen zu werden. Jetzt hat er nicht gespielt, war aber auch angeschlagen. Sehr dumm ist nur, also vor allem, ja, es ist, man kann es nicht anders beschreiben. Sehr dumm ist nur, dass er sich dann während dieser Länderspiele oder in der Zeit hat in einem Club, ich glaube, irgendwo in Skandinavien, ich glaube in Schweden, weiß ich nicht genau, irgendwo in Skandinavien, ist auch wurscht, hat fotografieren lassen und dann hieß es so, okay, will nicht zur Nationalmannschaft, aber geht feiern. War halt einfach nicht clever. Ich habe aber sehr viele wilde Meinungen zu diesem ganzen Themenkomplex gelesen, gesehen von entweder mitteilungsbedürftigen Ex-Profis, aber auch viel auf Social Media, die sich dazu sehr kritisch geäußert haben, gesagt haben, das geht gar nicht, dass man Länderspiele skippt, dass man da nicht hinfahren will. Was macht das für einen Eindruck? Man muss doch für sein Land spielen wollen. Arroganzanfall. Das sollte bestraft werden, dass er jetzt auch feiern war. Wie gesagt, aus PR-Sicht ist das natürlich alles andere als clever, das dann genau in der Zeit zu machen, gar keine Frage. Aber wenn du halt für Länderspiele nicht berufen wirst, beziehungsweise nicht dabei ist und von deinem Club aus auch keinerlei Anwesenheitspflichten, Termine oder sonstiges hast, dann kannst du machen, was du willst, ehrlicherweise. Und dann kann auch ein Kylian Mbappé machen, was er will. Vielleicht wäre es cleverer gewesen, sich zu schonen, zu Hause in Madrid auf der Couch, anstatt feiern zu gehen. Aber theoretisch kannst du machen, was du willst. Kommen wir aber jetzt, ich finde das Überthema viel spannender. Werden wir sowas häufiger sehen? Kann es Streiks geben? Ich glaube, das ist die Konsequenz der Entwicklung im Weltfußball, die wir die letzten Jahre beobachtet haben, dass immer mehr Spiele dazukommen. Vor allem für die Topspieler. Der Fußballkalender wird von Jahr zu Jahr immer voller und er wird es auch in Zukunft werden. Wie gesagt, Rodri hat das schon angemerkt. Es gab schon vor Jahren gab es Trainer, die gesagt haben, ey, wir müssen so langsam mal aufpassen, dass wir die Gesundheit der Spieler nicht gefährden. Immer mehr Spiele. Du hast die Reform jetzt bei den europäischen Wettbewerben. Das sind mehr Spiele in der Champions League, allen voran. Du hast in Italien, England, in Spanien hast du 20 Mannschaften in der ersten Liga. Das sind extrem viele Spiele. Es sind nochmal mehr Spiele als in Deutschland. Du hast England, die 2 Pokalwettbewerbe haben. Es kommt jetzt eine Club-WM-Reform, wo 32 Mannschaften mitmachen. Es soll bei der EM mehr Spiele geben. Es soll, die WM soll am liebsten, wenn man Infantino glaubt, soll am liebsten jedes zweite. Also, es gibt zig Überlegungen von Verantwortlichen, von Verbänden, irgendwie noch mehr Spiele in diesen Kalender zu packen. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Die Verbände wollen immer mehr Spiele. Die Clubs scheinen sich nicht zu wehren, weil auch die natürlich davon profitieren, weil immer mehr Spiele bedeutet natürlich immer mehr Einnahmen durch TV-Rechte, Zuschauer etc. Sprich, die Clubs profitieren auch letztendlich davon. Ja, aber wenn Verbänden und Clubs das egal ist und dafür sind, immer mehr Spiele in den Kalender zu packen, ja, dann muss ja auf Spielerebene irgendwann mal irgendetwas passieren. Es kann ja nicht sein, dass Fußballer mittlerweile ähnlich viele Spiele in einem Kalenderjahr bestreiten wie NBA-Spieler. Für mich war NBA immer, okay, die haben unglaublich viele Spiele, die machen pro Saison unglaublich viele, die haben unglaublich viele Einsätze. Gerade die Topspieler. Und wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, ein Basketballspiel, ein NBA-Spiel, ist, was die Belastung angeht, und ich bin kein Basketball-Experte, aber ich habe es mir von Nico bestätigen lassen, deutlich weniger, also die Belastung ist pro Spiel geringer als bei einem Fußballspiel, weil insgesamt natürlich viel weniger gelaufen wird. Und trotzdem sind wir mittlerweile genau da angekommen, dass NBA-Spieler ähnlich viele Spiele haben wie Profifußballer, und das geht nicht. In welcher Welt kann das auf Dauer möglich sein? In welcher Welt kann das gesundheitlich funktionieren? Luka Doncic und Baris Yilmaz, Luka Doncic, NBA-Spieler, Baris Yilmaz, Profifußballer, hatten beide letzte Saison 70 Spiele. Das geht nicht. Wie gesagt, der Belastungsunterschied ist ein anderer. Und ja, vielleicht hat Yilmaz nicht alle über die volle Distanz gemacht, aber trotzdem, das sollte viel weiter auseinander sein. Es gibt ganz, ganz viele Spieler, die über 60 Einsätze letzte Saison hatten. Vor 10 Jahren waren das Zahlen, die undenkbar waren. Da lagen die Spieler mit den meisten Einsätzen so bei Mitte 50 und davor die Jahre noch deutlich drunter. Und wer, wenn nicht die Spieler, soll das denn regulieren? wie gesagt, die Spieler sagen sowas nicht einfach aus Jux und Dollerei. Leute, es sind zu viele Einsätze. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und die Spieler müssen so langsam, glaube ich, die Verantwortung dafür übernehmen, wenn es andere nicht tun. Weil es sind ihre Körper und es sind ihre Karrieren, die darunter möglicherweise leiden. Und wenn du als Spieler sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie Load Management betreiben, so heißt es auch übrigens in der NBA, wo sich Top-Spieler dann auch mal, obwohl sie fit sind, auf die Bank setzen lassen, weil du einfach nicht so viele Spiele bestreiten solltest. Wenn du im Fußball Load Management als Spieler machen willst, dann machen wir uns doch nichts vor, dann ist es doch am ehesten bei den Länderspielen, allen voran dann bei sowas vermeintlich Irrelevantem wie die Nations League, oder nicht? Und was haben denn absolute Top-Spieler davon, dann in der Nations League gegen Liechtenstein zu spielen? Es soll überhaupt nicht respektlos sein, aber es gibt ja durchaus einige Fußballer, die davon profitieren würden sogar, wenn die Top-Spieler sagen, ja, okay, in dem Spiel, da bin ich dann mal nicht dabei, da versuche ich mal meinen Körper irgendwie zu schonen und mal ein bisschen zu regenerieren, weil da gibt es noch ganz viele Spieler, die sich auf dieser Bühne dann beweisen können, die was zeigen können, für die das eine Chance ist. Ja, aber ein Spieler wie Mbappé, der fast, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, weit über 300 Profispiele auf Clubebene plus fast 90 Länderspiele bestritten hat, für den ist das keine Chance mehr. Der hat niemandem mehr was zu beweisen. Und ich glaube schon, dass wir bereit sein müssen oder es Spielern erlauben müssen, fußballgesellschaftlich, dass Topspieler auch mal sich Pausen nehmen dürfen. Also ich weiß nicht, wo da die... Bei mir hat sich überhaupt... Also ich habe mich null echauffiert darüber, wenn das stimmt überhaupt. Ja, das muss man ja immer noch mal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wenn Topspieler sich Pausen irgendwo ermöglichen können, dann bin ich dafür, dass sie dafür die Länderspiele nutzen. Dafür sind die einfach zu unwichtig. Machen wir weiter mit einer Frage von XX Dermade XX. Gude, wie würde deine VfB Combined 11 aussehen aus der Meistersaison 06-07 und der Vizemeistersaison 23-24 plus Reservebank natürlich. Das mit der Reservebank sehe ich jetzt erst, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein, weil bei einigen Spielern, boah, da gab es wirklich einige knifflige Entweder-Oder-Entscheidungen. Grüße aus dem richtigen Herzen der Schwäbischen Alb. Grüße zurück. Eine sehr, sehr schöne Frage. Weil es natürlich auch so ein bisschen nostalgisch ist, ne? Die jungen Wilden damals da, der Stuttgarter, wo einige spannende Spieler waren. Und natürlich guckt man da jetzt ein bisschen mit Hindsight drauf. Weil zum Beispiel gab es da Spieler wie ein Sami Khedira, die da so ein bisschen ihre Breakout-Season hatten. Aber wir wissen natürlich schon, was aus einem Sami Khedira geworden ist und was zum Beispiel aus einem Pavel Pardo, der, glaube ich, jedes Spiel bestritten hat, geworden ist. Und dass du dann natürlich im Nachhinein dich, glaube ich, eher für Sami Khedira entscheidest. Aber ich habe mal versucht, so die jeder Spieler in seiner Prime betrachtet. Bei manchen von den aktuellen Spielern wissen wir es noch nicht, ob das jetzt die Prime ist, aber ne? Rein theoretisch, jeder Spieler in seiner Prime, wie würde die Mannschaft aussehen? Und das ist eine richtig gute Mannschaft, die man da zusammenstellen kann. Ich musste ein bisschen tricksen, was das System angeht. Ich habe mich für eins entschieden, was weder die eine Mannschaft noch die andere gespielt hat, nämlich eine Dreierkette, um drei starke Innenverteidiger mit reinzubringen. Und vor allem finde ich gerade die Außenverteidigerpositionen waren jetzt in beiden Mannschaften, weder 06, 07 noch 23, 24, so die herausragenden Positionen, verglichen mit den anderen wohlgemerkt. Also, im Tor, da habe ich Timo Hildebrand. Timo Hildebrand war in der Zeit ein richtig guter Torhüter. Ich glaube, noch ein paar Jahre früher hat er diesen Rekord aufgestellt mit der längsten Zeit zu null, 850 Minuten zu null oder so. Der war schon richtig gut. Der war ein guter Rückhalt. Die haben auch nicht viele Gegentore kassiert in der Saison. Ich glaube, ich habe es vorhin nachgeguckt, es müssten so 34 oder so gewesen sein. Ich will jetzt nochmal nachgucken, wie viele es letztes Jahr waren, wie viele Nübel kassiert hat. Ja, an kassierten Toren macht man nicht die Leistung eines Torhüters fest. Habe ich schon tausendmal in Videos von uns erzählt. Ist auch so, aber nur um mal einen Anhaltspunkt zu haben. Zeig mir doch mal hier in der Tabelle die Gegentore, bitte. 39, zwei mehr. Klare Entscheidung für Hildebrand, logisch. Also sehr ähnlich tatsächlich. So, und dann die drei Innenverteidiger. Weil ich wollte sowohl Fernando Meira als auch Del Pierre dabei haben, weil Meira, glaube ich, in seiner Prime vielleicht sogar der beste von all denen war, aber Meira, Del Pierre war hauptsächlich die Innenverteidigung. Gerade Del Pierre hat, glaube ich, alle Spiele gemacht bei der Meistermannschaft. Aber ich wollte Anton natürlich auch schon noch mit dabei haben. Deswegen habe ich eine Dreierkette aus Del Pierre, Anton, Meira. Dann im zentralen Mittelfeld, da hat man wirklich die Qual der Wahl. Da gab es reichlich Auswahl. Ich finde aber eine Doppel-Sechs bestehend aus Sami Khedira und Angelo Stiller, da kannst du nichts sagen, da kannst du nichts meckern. Dann die Flügel, also die Schienenspieler, da musste man ein bisschen improvisieren. Chris Führig spielt jetzt bei mir aufgrund der starken Saison letztes Jahr die linke Schiene. Man könnte ja auch Mittelstädt nehmen. Wahrscheinlich wäre es realistischer und wahrscheinlich, wenn man das, wenn man eine realitätsnahe Aufstellung wählen will, auch die wahrscheinlichere Wahl. Könnt ihr euch aussuchen. Führig / Mittelstädt. Und auf der anderen Seite Roberto Hilbert war wichtig in der Meistersaison und kann jede Position auf dem Flügel spielen, bin ich der Meinung. Konnte. Roberto Hilbert spielt rechts und dann die Offensive. Da hatte man aber auch eine gute Auswahl. Hinter den Spitzen Dennis Undav und dann eine Doppelspitze bestehend aus Sergio Gerassi und Mario Gomez. Oh, ist das ein Doppelsturm. Heieiei. Da ist natürlich jetzt der ein oder andere Spieler hinten übergefallen. Natürlich Nübel im Tor, klar, Pavel Pardo habe ich angesprochen, war ein wichtiger Fixpunkt in dieser Mannschaft. Kakao hat unterm Strich mehr Tore gemacht als Gomez, aber Gomez hat auch weniger Spiele bestritten und ich glaube mehr Vorlagen. Mittelstädt habe ich angesprochen, haben wir jetzt ein bisschen reingemogelt. Hitzlsperger natürlich. Thomas Hitzlsperger sitzt bei uns auf der Bank, genauso wie Serdar Tusky und Karasor. Den nehmen wir auch noch mit auf der Bank. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Und das ist eine Frage, die in diversen Ausführungen gestellt wurde. Also das Thema hat euch offensichtlich interessiert und da habt ihr bei mir natürlich offene Türen eingerannt, weil es ist eine Frage zum HSV, aber die musste diese Woche mit dabei sein, gerade in der Länderspielpause, wo wenig, auf Clubebene zumindest wenig passiert, aber das ist eine der größeren Meldungen gewesen, denn die Frage von Paul UK 1887 ist folgende. Moin Krögi, der HSV steht nach der Verletzung von Robert Glatzel vor einigen neuen Aufgaben. Wird Baumgart von seiner Formation mit Doppelspitze vorübergehend wieder abweichen? Kann Davy Selke in seiner aktuellen Form den bisher starken Glatzel auch als alleinige Spitze ersetzen? Rücken vor allem die offensiven Flügelspieler um Dompe und Königsdörfer noch mehr in den Fokus. Lieben Gruß und nur der HSV. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, Robert Glatzel, einer der besten Stürmer der zweiten Liga, vielleicht der beste Stürmer der zweiten Liga, hat einen Sehnenabriss in der Hüfte und wird laut Verein einige Monate ausfallen, wird diese Woche operiert oder wurde vielleicht auch schon operiert. Wie gesagt, einige Monate raus und jetzt muss man natürlich gucken, wie man das kompensiert. Die erste Reaktion, glaube ich, von jedem HSV-Fans war, fuck, Aufstieg können wir uns abschminken. Die zweite Reaktion von vielen HSV-Fans und auch vor allem von einigen Medienhäusern war, wen könnte man jetzt holen? Da gibt es ja vertragslose Spieler wie ein Erik-Maxim Choupo-Moting, Ex-Hamburger, den könnte man ja holen. Auch wenn der fast 40 ist. Nee, das ganz so alt ist er noch nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ist Choupo-Moting? Mitte 30, aber ne? Choupo-Moting. Wie alt bist du? 35, Mitte 30. Anthony Modest wurde jetzt ins Spiel gebracht. Der müsste noch älter sein. Ich halte beide Namen für absolut unrealistisch und auch für absolut unnötig tatsächlich. Ich würde bis zum Ende der Hinrunde erstmal gar nichts machen, was die Stürmerposition angeht. Mal schauen, wie es läuft und dann gegebenenfalls im Wintertransferfenster handeln. Weil eins brauchen wir uns überhaupt nicht vormachen. Robert Glatzel 1:1 ersetzen ist nicht möglich. Auch nicht mit einem Choupo-Moting und auch nicht mit einem Anthony Modest. Auch nicht mit Davy Selke oder sonst wem. Ist nicht möglich. Das ist ein Mann, der konstant die letzten Jahre um die 20 Tore in der zweiten Bundesliga geschossen hat. Den ersetzt du nicht so ohne weiteres. Und den kannst du vor allem nicht 1:1 ersetzen. Das Ding ist aber, der HSV hat in der Offensive etwas, was ihnen vielleicht auch lange gefehlt hat. Aber wenn der HSV etwas hat, dann ist es Kadertiefe in meinen Augen in der Offensive. Und ich habe manchmal das Gefühl, Fußballfans, Fußballmedien sind so ein bisschen wie Eintagsfliegen. Da wird sehr, sehr schnell vergessen. Und deine Frage zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, kann Davy Selke einen Robert Glatzel als alleinige Spitze ersetzen? Also zuallererst mal, der HSV hat die letzten Spiele immer mit Doppelspitze gespielt. Trotzdem haben aber manche vergessen, dass Robert Glatzel den Anfang der Saison auch verpasst hat. Und zum anderen, Leute, die glauben, okay, du musst jetzt irgendwie eine Doppelspitze ersetzen, wen packst du da jetzt rein? Ich glaube, dass Baumgart ein Trainer ist, der auch seine Formation ändern kann, wenn er nicht die Spieler dafür hat. Wenn er nicht die Spieler für eine Doppelspitze hat, dann lässt der Mann, glaube ich, keine Doppelspitze spielen. So gesehen an den ersten drei Spieltagen. Und zum anderen, wie gesagt, Glatzel war zum Saisonstart verletzt. Da war Selke nicht bei 100% und kam, wenn überhaupt, nur von der Bank. Königsdörfer hat alleinige Spitze gespielt. Und wer sich daran erinnert, in den ersten zwei Spielen hat der Mann drei Tore gemacht. Danach kam Glatzel zurück, dann war erstmal Königsdörfer in der Doppelspitze neben Glatzel. Und wenn du bei dieser Doppelspitze bleiben willst, kannst du doch auf jeden Fall Königsdörfer Selke in der Doppelspitze auflaufen lassen. Das ist jetzt keine Kombination, die einen super euphorisch werden lässt. Ich glaube, da sind wir alle noch zurückhaltend, was Selke angeht. Was ich aber nicht verstehe ist, ja, Selke ist ja auch dann so häufig verletzt. Ja, aber aktuell ist er fit. Also solange er fit ist, brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass er schon häufiger mal verletzt war. Und er spielt bislang, zumindest was die Torausbeute angeht, nicht schlecht. Er hat auch schon drei Buden gemacht. Also ich würde es auf jeden Fall, wenn du bei Doppelspitze bleiben willst, würde ich es mit Selke und Königsdörfer versuchen. Königsdörfer, wie gesagt, starker Saisonstart. Dann natürlich ja ein paar Spiele gehabt, die jetzt nicht ganz so überzeugend waren, wo Glatzel dann auch eher geglänzt hat. Aber ich glaube, wenn du bei diesem System bleiben willst, warum dann nicht so? Und jetzt zu diesem offensiven Überangebot, was man ja schon fast hat. Du hast Dompe, hast du angesprochen, du hast einen Baldi, der jetzt zurückkommt, du hast einen Jatta, du hast einen Sahiti, du hast einen Richter, du hast einen Karabek. Das sollten alles Optionen für die Offensive sein, keine so schlechten. Ein Immanuel Farai habe ich gar nicht angesprochen, der stand gegen Kaiserslautern nicht mal im Kader. So ist das Überangebot gerade beim HSV in der Offensive. Also du hast Optionen und wenn du nicht mit der Doppelspitze spielen lassen willst, sondern sagst, je nach Gegner zum Beispiel, ich will eine dynamische Neun, dann lasse ich Königsdörfer spielen. Wenn ich eher diesen Zielspieler haben will, den Knipser vorne drin, dann nehme ich eher einen Davy Selke, einen kopfballstarken Spieler. Wenn ich das eher will, dann mache ich das vielleicht eher so. Aber ich glaube, du kannst schon das System so umbauen, dass zum Beispiel, dass du zum Beispiel mit Halbraumzehnern spielst. Mit einem Karabek und einem Ferrei von mir aus. Oder Karabek-Richter, den Baumgart offensichtlich lieber mag. Sowas ist möglich. Dompe irgendwie mit einbringen. Jatta, weiß ich nicht, wie gut der Stand ist. Dompe und Baldi vielleicht sogar. Wenn du die Dynamik haben willst über die Flügel. Da gibt es so viele Optionen. Dann hast du, über die jetzt auch viel geredet wird, zwei sehr junge Spieler mit einem Otto Stange, der ist 17. Da würde ich den Ball erstmal komplett flach halten. Und einem Omar Sylla, 21, gelten als sehr große Stürmertalente. Nimm die mit, teste sie im Training, lass sie vielleicht ein paar Minuten schnuppern in den Pflichtspielen und guck, was du mit denen hast oder an ihnen hast. Sinken die Aufstiegschancen, wenn du eben so einen 20-Tore-Mann wie Robert Glatzel verlierst über Monate hinweg. 100% bin ich jetzt komplett hoffnungslos und sage, der HSV hat jetzt keine Chancen mehr aufzusteigen. Nee, glaube ich nicht. Dafür hat man einen zu guten Kader und zu viele Optionen in der Offensive. Wie gesagt, du musst jetzt erstmal abwarten, musst schauen, wie es läuft. Wie läuft das mit Selke weiter? Kann Königsdörfer nochmal wieder in diese Form finden, wenn er weiß, er hat diesen Rückhalt, wenn er weiß, er spielt no matter what? Er hat seine Chance genutzt zum Anfang der Saison und jetzt kriegt er die nächste Chance. Und wenn es nicht funktioniert, dann musst du im Winter noch was machen und dann hast du, außer es läuft komplett katastrophal, aber das glaube ich nicht, dann hast du immer noch eine komplette Rückrunde Zeit, um was wieder gut zu machen. Dementsprechend, ja, scheiße. Ja, scheiße. Aber ist es jetzt auch nicht der komplette Weltuntergang. Nächste Frage, auch eine schöne Frage, kommt von KM7741. Was ist das schönste Trikot, das du aber niemals tragen würdest? Mein Gott, habe ich schon häufig darüber nachgedacht, beziehungsweise hatte schon oft diesen Gedanken, geiles Trikot werde ich nicht tragen. Weil ihr wisst, ich bin jetzt nicht so der ganz, wie soll man sagen, also nicht so ein, Nico ist ein krasserer Eintracht-Fan, als ich ein HSV-Fan bin beispielsweise. Nico würde nie aus einer verlierten Wette ein Trikot von einem anderen deutschen Club tragen. Ich hatte schon mal ein Kaiserslautern-Trikot an, weil es einfach zu schön ist. Oder ein Dortmund-Trikot hatte ich hier schon mal in einem Frag Calcio an, weil es einfach so viele Kindheitserinnerungen irgendwie weckt. Ich bin da eigentlich dann doch noch relativ offen, aber es gibt Grenzen. Es gibt vor allem auf nationaler Ebene einige Grenzen. Also es gab schon einige sehr schöne Werder Bremen-Trikots. Das aktuelle Heimtrikot. Habe ich es auf 1 gerankt? Ich glaube ja. Überragendes Trikot. Würde ich es jemals tragen? Auf gar keinen Fall. Da gibt es Grenzen. Und Bremen ist das eine Beispiel, wo ich es immer wieder denke, ist beim FC Bayern. Die Trikots vom FC Bayern in den 90er Jahren geben mir so viel Nostalgie. Und ich finde die so schön in diesen Opel-Zeiten. Also, was habe ich hier rausgesucht? 97, 98 Heimtrikot und das Auswärtstrikot. Beide finde ich zwei der besten 90er Jahre Trikots, die es gibt. Kann ich nicht tragen. Dafür ist Bayern, nee, ich war in der Zeit eher halt auf der Dortmund-Seite und keine Ahnung, nee, das geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Ich kann kein Bayern-Trikot tragen. Ich habe nichts gegen den Verein, aber der FC Bayern. Also niemand soll denken, dass ich FC Bayern-Fan war oder sein könnte. Bei anderen Vereinen bin ich da etwas entspannter. Aber es gibt nicht viele deutsche Vereine, wo ich ein Trikot tragen würde. International bin ich da relativ offen. Aber auch da gibt es Vereine, wo ich es nicht machen würde. Das sind in der Regel Scheichclubs. Bei den Scheichclubs, finde ich, musst du schon noch mal ein bisschen die Ausnahme machen. Was ich nicht so schlimm finde, ist ein Trikot aus einer Zeit von davor tragen, beispielsweise Newcastle. Newcastle ist ja eigentlich ein absoluter Traditionsclub in England und hatte super schöne Trikots. Ich würde persönlich jetzt kein Trikot von Newcastle tragen, auch wenn ich sie geil finde, aber ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen und sagen, ich würde niemals ein Trikot von diesem Verein tragen. Es gibt da so ein paar italienische Vereine, wo ich einfach auch gewisse Fanszenen nicht so cool finde, die hatten bestimmt auch mal schöne Trikots. Aber es sind in der Regel ja dann halt ja Scheichclubs letztendlich. Zum Beispiel, ich hatte mal ein Manchester City Trikot. Das habe ich gekauft, weil ich sehr sehr günstig geschossen habe. Da waren die schon ein Scheichclub, aber dieses Trikot war so geil. Ich kann es euch zeigen. 2013/14 auswärts müsste das gewesen sein. Schwarz und dunkelgrau, so in der Hälfte, in der Mitte geteilt. Goldener Sponsor, goldenes Logo, ein unglaublich gutes Trikot. Und wie gesagt, das habe ich irgendwo bei eBay Kleinanzeigen oder so günstig geschossen, deswegen habe ich es verkauft. Habe ich mittlerweile verkauft, weil ich dann gemerkt habe, ich werde es niemals irgendwo tragen, auch wenn es wunderschön ist in meinen Augen. Wieder verkauft. PSG hat einige super Trikots früher gehabt, zur Thompson-Zeit, auch hier zur Opel-Zeit. Ja, würde ich nicht tragen. Aber gerade national, glaube ich, da gibt es einfach wenige Vereine, also vor allem Bundesligisten. Also zum Beispiel 1860 würde ich tragen zum Beispiel. Da gab es einige schöne, weil die auch mittlerweile so lange schon aus der ersten Liga raus sind. Da ist nicht so eine direkte Konkurrenzsituation. Und das Trikot muss A, super, super schön sein und B, muss es ein Verein sein, den ich grundsätzlich mag. Wie gesagt, Dortmund, weil früher in der erfolgreichen Zeit von Dortmund mit Fußball assoziiert. Lautern genauso. Ich habe das Champions League Trikot aus der 99er, 2000er Saison sein, also nachdem sie Meister wurden. Das waren meine ersten Fußballerinnerungen. Diese Meisterschaft von Kaiserslautern plus dann halt, dass sie im internationalen Wettbewerb gespielt haben. Dieses Crunchips Trikot ist einfach in meinem Frontallappen eingebrannt. Keine Ahnung, ob der Frontallappen ist da, wo man Dinge lange behält. Bestimmt wo ganz anders. Ihr wisst aber, was ich meine. Moin Krögi. Off-Topic passend zur Fragestellung. Für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe auf diverse, oder vor allem auf eine sehr dumme Aussage von Thomas Gottschalk, diese Frage beziehungsweise meinen Post bezogen, wo ich euch nach Fragen gefragt habe. Der Mann versucht auch wirklich alles, um... Egal, lassen wir das. Komm. Lassen wir das. Off-Topic passend zur Fragestellung. Fällt dir irgendeine Sache ein, in der du so viel Talent hättest, um eine Wette bei Wetten das zu machen? Oder warst du als Kind von irgendeiner Wette besonders beeindruckt, an die du dich heute erinnern kannst? So muss es heißen. Grüße aus der Otto-Stadt. Grüße zurück. Also man erinnert sich, ich habe Wetten das geliebt früher. Samstagabend, Wetten das, geile Wetten dabei gewesen. Also wir sprechen hier von Original Wetten das. Nicht bevor es einmal beendet wurde und dann nochmal wieder ein paar Mal aufgetaut wurde. Habe ich auch gar nicht groß verfolgt, fand ich kacke. Aber früher das Original Wetten das. Klar, in der Nachbetrachtung einige Sachen vielleicht nicht gut gealtert. Vor allem bezogen auf Thomas Gottschalk, auch wenn er es nicht einsehen möchte. Ja, also für alle, die diese Aussage nicht gesehen haben, er habe nur dienstlich Frauen angefasst. Ja, dementsprechend beantworte ich nur dienstlich eure Fragen. Trotzdem habe ich geliebt. Und ich erinnere mich an einige Wetten, vielleicht nicht unbedingt mega konkret, aber natürlich an diverse Gabelstapler-Wetten, irgendwelche Wetten, wo Leute in fahrenden, die Außenwetten, immer spektakulär. Aber es gibt eine Wette, und das ist nicht die Samuel-Koch-Wette, die habe ich nicht live gesehen, deswegen erinnere ich mich da jetzt auch nicht explizit dran. Es gibt wirklich eine Wette, an die denke ich häufiger zurück. An die muss ich, seit ich sie gesehen habe, und das muss Anfang der 2000er gewesen sein, ich denke regelmäßig an diese Wette zurück. Die hat sich wirklich auch eingebrannt bei mir. Und zwar war das eine Außenwette von einem Dude, der von einem Turm gesprungen ist in ein Planschbecken. Die genauen Maße und so weiter, von wie viel Metern Höhe und so weiter, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich weiß noch, der Typ ist aus einer absurden Höhe in ein stinknormales Planschbecken gesprungen, wo irgendwie so hoch Wasser drin war. Vielleicht verkläre ich auch, und es war ganz anders, aber doch, es muss so gewesen sein. Findet man bestimmt, wenn man es googelt. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber lass da so hoch Wasser drin gewesen sein. Ein Planschbecken. Der ist gesprungen und hat kurz vor dem Aufprall oder beim Aufprall das Wasser irgendwie so, das Wasser zusammengedrückt, dass da irgendwie so eine Art Federung entstanden ist. Ob durch Luft oder durch das Wasser, kriege ich nicht mehr zusammen. Aber irgendwie so, dass es den Aufprall abfedert. Ich glaube, dass der immer noch ziemlich hart aufgekommen ist. Aber irgendwie, und das finde ich auch noch in der, also wenn ich das erzähle, finde ich das schon komplett absurd. Ich werde das gleich mal googeln. Bestimmt gibt es da auch bei YouTube was zu finden, wo man das sieht. Der hat das dann auch noch in diversen anderen Shows, glaube ich, gezeigt. Also der ist richtig rumgekommen. Was aus dem eigentlich geworden ist. Diese Wette werde ich nie vergessen. Ich finde das bis heute unglaublich beeindruckend und absurd. Ja, das zu der Frage. Jetzt kommen wir zur letzten Frage von euch, und zwar von ZSCOPZZ. Gute Krögi, was sind eure bzw. deine abschließenden Worte zur zweiten Season der Baller League? Was würdet ihr euch an Veränderungen wünschen? Was lief sehr gut und würdet ihr gerne an Season 3 teilnehmen? Grüße aus der Stadt, die 1949 deutscher Meister wurde. Wenn das ist, womit ihr euch brüstet, dann ist nicht viel da. Zur Baller League. Ich mache ja gerne mal eine Baller League-Frage als allerletztes. Die Saison ist letzte Woche zu Ende gegangen mit dem Final Four in Düsseldorf. Wir waren nicht dabei. Wir sind Siebter geworden und das finde ich, Siebter von 12 Mannschaften ist eigentlich, man braucht nur die Tabelle angucken und weiß ungefähr, wie unsere Saison war. Nicht durchschnittlich. Durchwachsen. Ärgerlich, teilweise auch unbefriedigend. Aber irgendwo letztendlich auch sind wir da gelandet, wo wir hätten landen müssen, würde ich sogar im Nachhinein sagen. Auch wenn wir mit ein, zwei besseren Spielen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Spielglück gehabt hätten, aka Schiedsrichterglück, wo wir auch dann die nötigen Punkte fürs Final Four hätten holen können. Letztendlich muss man, glaube ich, aber sagen, wir waren nicht gut genug, um in die Final Four zu kommen. Unsere Mannschaft war nicht gut genug. Wir waren in den meisten Spielen bis zum Ende dabei. Wir haben ja auch diverse Male unentschieden gespielt. Wir waren sehr schwer zu schlagen, das haben viele gemerkt. Aber ich glaube, was die spielerische Qualität angeht, wurden wir schon von dem einen oder anderen Team überholt. Und das müssen natürlich wir uns als Teammanager auch ankreiden, dass vielleicht die Kaderqualität gerade in der Tiefe nicht gut genug war. Das ist auf unserem Mist gewachsen. Weil ich glaube, was so Einsatzwillen angeht, auch taktische Vorbereitung und so, ich glaube, da macht uns kaum jemand was vor und hat also auch in der vergangenen Saison nicht, aber ich glaube, so grundsätzlich die Qualität hat dann letztendlich gefehlt. Also das lag an verschiedenen Dingen. Letztendlich muss man aber bilanzieren, Kevin Weggen war der Einzige, der für uns konstant getroffen hat. Dann war es Basti Oczipka, das sind zwei, die eher aus der Defensive kommen. Wir haben so gut wie keine oder wir haben sehr, sehr wenig Tore aus dem Spiel gemacht. Und das ist halt ein großes Problem. Das musst du halt konstant hinbekommen in dieser Liga, um Erfolg zu haben. Klar musst du dann auch mit einem Kevin Weggen die Standardsituation, die Penalties, die Gamechanger und so weiter, da musst du auch konstant sein. Das waren wir. Aber du musst halt vor allem aus dem Spiel heraus Chancen kreieren. Das haben wir in manchen Spielen. In manchen Spielen haben wir sehr viele Chancen kreiert, aber einfach zu wenig draus gemacht. In anderen Spielen haben wir uns kaum Chancen kreiert. Das ist dann natürlich noch ein viel größeres Problem. Aber es lag an vielen Dingen, glaube ich, warum dann ein, zwei Mannschaften letztendlich auch besser waren. Wir haben schon mehrfach gesagt, der Draft war nicht optimal, 4 Runden lang als Vorletzter zu picken, obwohl man das halbe Team ja abgeben musste. Das ist einfach nicht optimal. Es hat ja auch nur ein Top-Team aus der vergangenen Saison ist wieder ins Final Four geschafft. Und das waren Las Ligas Ladies, die es geschafft haben, obwohl sie die halbe Mannschaft ausgetauscht haben, plus den Trainer, plus einen Teammanager oder eine Teammanagerin. Aber der Draft an sich, ich würde es gar nicht zu hoch hängen wollen, weil wir haben jetzt über die letzten 2 Jahre gesehen, der Draft ist einfach eine Lotterie. Selbst wenn du enorm viel Zeit da reinsteckst, um dir diese Combine-Videos anzuschauen, es hat letztendlich nicht den Impact, wie man sich das erhofft, weil die Baller League einfach nochmal ganz anderes ist. Spieler, die in diesen Combines, die ja stattgefunden haben, die da brilliert haben, waren unsichtbar. Und nicht nur, also unabhängig vom Team jetzt, so grundsätzlich. Ganz viele Spieler, die dieses Jahr mit die besten Spieler oder die Top-Spieler der Baller League waren, sind teilweise letztes Jahr schon dabei gewesen, die meisten ehrlicherweise. Oder wurden, also Musti Chahur, der MVP wurde, der ist sogar im Team bei den Sportfreunden Düren von unserem Coach, von Marcel Demirjan. Der spielt unter dem. Den hatten wir auf dem Zettel. Der wurde dann 1-2 Runden früher gedraftet, als wir das wahrscheinlich gemacht hätten. Aber der wurde ja nicht, also ich weiß nicht mehr genau, wo er gedraftet wurde, aber nicht in der ersten Runde. Ich weiß auch nicht, ob in der zweiten Runde. Und so jemand ist dann MVP geworden, aber wenige aus dem Draft wurden direkt richtige Topspieler. Valerius zum Beispiel, Torschützenkönig geworden, den haben wir letztes Jahr gedraftet, war bei uns halt leider viel verletzt und selten bei 100%. Und auch der wurde ja dann in dem neuen Draft relativ spät gepickt. Ilias Annan von Las Ligas Ladies hat das Jahr davor bei den Potatoes gespielt, war auch nicht neu in der Liga. Ian Prescott-Klaus von Gönnergy war eine Wildcard. Also das ist schon dann, es ist einfach was anderes in der Baller League, weil das so eine ungewohnte Platzgröße ist, ohne Banden. Die Intensität ist extrem hoch. Also ist ganz schwer vorherzusehen, wer da funktioniert und wer nicht. Ja, und dann muss man sagen, die Grundqualität, glaube ich, die Gesamtqualität der Liga ist einfach nochmal gewachsen. Spieler, die vielleicht qualitativ nicht mithalten, wurden nach Saison 1 aussortiert, es wurden andere reingeholt. Man wusste auch als Teammanager etwas mehr, worauf kommt es vielleicht an. Und ja, letztendlich hatten wir eben nicht das Team, was dann vor allem in der Breite qualitativ mithalten musste. Unsere Draftpicks haben zum Teil nicht das gezeigt, was wir in den Combine-Videos gesehen haben. Oder nur sehr inkonstant in einzelnen Spielen. Ein Yassi Tambo hatte nicht so eine starke Saison wie in Saison 1. Ein Basti Oczipka hat mehrfach gefehlt. Das ist eine erhebliche Schwächung. Den ersetzt du nicht mal so eben. Ja, und dann, wie gesagt, hin und wieder auch mal Spielpech. Ich meine, wir haben gegen Spandau, Golden, Eleven, Streets United und Nitro unentschieden gespielt. Und in der Nachbetrachtung würde ich sagen, es gab da zumindest 1-2 Spiele von diesen Unentschieden, wo wir schon die bessere Mannschaft waren oder mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung weniger oder die anders getroffen worden wäre, vielleicht das Spiel gewonnen hätte. Und mit 6 Punkten mehr statt 2, also 6 Punkte statt 2 Punkte, wären wir easy in den Top 4 gewesen. Ja, das, also weit waren wir nicht weg. Und es wird sich jetzt einiges verändern. Ich kann noch nicht viel über Saison 3 sagen. Eigentlich gar nichts, ehrlicherweise. Was ich euch aber schon sagen kann, ist, es wird sich einiges, was die Offseason angeht, so strategisch verändern. Einige Regeländerungen, die für mehr strategische Möglichkeiten sorgen. Was es, ja, wie man das Team gestalten kann, wie man das Team aufstellen kann. Da kann ich euch nicht viel zu sagen, ehrlicherweise. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, was da noch so passiert. Das war auf jeden Fall Frakalcho für diese Woche. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schöne Fragen, die ihr gestellt habt. Wie gesagt, Kanal abonnieren, dann seht ihr auch, vor allem, wenn wir nach Fragen fragen für dieses Format. Wenn ihr wollt, gerne supporten über Patreon oder als Sub auf unserem Twitch-Channel, dann kommt ihr zu Discord und da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Und da ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine von denen ausgewählt wird. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.